Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, in und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Heute sitzen wir bei richtig fiesem Herbstwetter vor dem gemütlichen Kamin von Regina Seelhorst, unserer ehemaligen Präsidentin vom Westfälisch-Lippischen Landfrauenverband. Aufmerksame Zuhörerinnen werden jetzt sagen, die war aber doch schon mal in einer Podcast-Folge. Das stimmt, ist jetzt ungefähr 40 Folgen her. Da wurde gesprochen über Lebensphasen und Lebensplanung. Und ich war ganz neugierig, da nochmal dran anzuschließen, weil Regina darüber über eine Liste gesprochen hat, die sie noch erfüllen möchte. Und ich möchte gerne wissen, was daraus geworden ist. Aber dann hauptsächlich über ein anderes Thema, die Notfallseelsorge, sprechen. Herzlich willkommen, Regina.
Ja, herzlich willkommen, Reinhild. Schön, dass wir hier zusammen sein.
Ja, schön, dass du dich sofort bereit erklärt hast, nochmal bei uns Gast zu sein. Als erstes natürlich meine ganz neugierige Frage, da diese Löffelliste in der Podcast-Folge und was aus der geworden ist. Du hattest auch ganz konkret gesagt, du möchtest gerne in ein Schweigekloster, Schweigewochenende gehen. Hat das geklappt, weil du gesagt hattest, wenn ich das öffentlich mache, habe ich noch ein bisschen mehr Druck, das auch wirklich zu tun. Und ich frage jetzt gleich mal ganz unverschämt, was ist daraus geworden?
Ja, das gibt mir die Gelegenheit, meine Löffelliste, die ja ganz in Reichweite meines Schreibtischs liegt, diese Löffelliste bekannt zu geben. Und zwar habe ich die schon länger, ist ein Punkt schon länger auf dieser Löffelliste. Und der ist, ein großes Lob auszusprechen im Landfrauenverband, dem Podcast-Team, für diese tolle Podcast-Reihe. Ich weiß, ich habe nachgeguckt, ich war Folge Nummer 50 und jetzt geht's an die Folge 100. Ich kenne ganz viele Frauen, die regelmäßig diesen Podcast hören. Ich höre den auch regelmäßig. Und das ist ein To-Do von meiner Löffelliste, dieses Lob jetzt hier einmal öffentlich auszusprechen und Danke zu sagen.
Über das Lob freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank.
Ja, das ist, also den Haken kann ich jetzt machen. Den Haken, den ich noch nicht gemacht habe, ist das Kontemplationswochenende. Weil das fordert so viel von mir, dass ich mich da noch nicht rangetraut habe. Mhm. Und da stehe ich auch zu und trotzdem bleibt dieses Kontemplationswochenende auf meiner Liste. Nur meine jetzige Lebenssituation, da passt es derzeit nicht rein. Und dazu kann man durchaus stehen. Die Löffelliste muss ja nicht in einem bestimmten Zeitraum abgearbeitet werden, sondern soll einfach ein Gedankengerüst sein oder ein Hinweis, das wolltest du noch machen und tu das.
Einfach immer wieder ein Gedankenanstoß, dass man sagt, das ist was, was ich noch machen wollte. Aber es ging ja in der Folge 50 auch eben um das Thema Lebensphasen und ich glaube, du bist ziemlich schnell in eine neue Lebensphase, ich weiß gar nicht, gestolpert, gerutscht, freiwillig ausgesucht. Da würde ich gerne heute mit dir drüber sprechen, nämlich du hast dich in einem nächsten Ehrenamt nach den Landfrauen zur Notfallseelsorgerin ausbilden lassen. Da würde ich einfach gerne erstmal wissen, wie bist du dazu gekommen?
Das ist, wenn man so aktiv war im Ehrenamt, wird man beim Abschied gerne gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Und ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Ich habe aber immer im Hintergrund gehabt, ich möchte irgendwas machen, irgendwas, was mir gut tut und was auch der Gemeinschaft, von der ich so viel bekommen habe, auch zurückgibt. Ja, und ich habe das so mitlaufen lassen und irgendwann sagte einer unserer Jungs, du Mama, was du machst gerade, das ist Serendipity. Serendipität ist ist die Suche nach etwas. Aber ich weiß nicht, was ich suche. Und genau das war meine Situation. Ich habe was gesucht, aber ich wusste nicht, was ich suche. Nur wenn man sich das bewusst macht, dann liest man anders, dann hört man anders, dann ist man ganz anders aufmerksam. Mhm. Und so habe ich die Kirchenzeitung mal aufgeschlagen und unten links in der Ecke war ein Bericht über Notfallseelsorge. die kannte ich überhaupt nicht, kannte den Begriff gar nicht, habe das gelesen. Ja, und aufgrund Serendipität, ja.
Offenheit für
Offenheit für neue Dinge. Habe ich ganz einfach den Hörer in die Hand genommen, habe die dort angeführte Telefonnummer angerufen, habe gefragt, was ist das? Mhm. Was ist das, was für mich? Mhm. Und so ging es ganz schnell. Ich musste meine Unterlagen einreichen und ich wurde eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch. Mhm. Und nach dem Bewerbungsgespräch habe ich gedacht, boah, das schaffst du nie. Die nehmen dich nie.
Aufgrund der Anforderungen oder was hat dieses Bewerbungsgespräch beinhaltet?
Es war schon sehr, 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 sehr persönlich. Es wurden Fragen gestellt, die auch schon sehr tief gingen. Notfallseelsorge, da muss man schon einiges aushalten. Und das war ja so ein kleiner Test. Ja, aber wie es so kommen sollte, ich wurde eingeladen, durfte den Kurs machen, einen Ausbildungskurs, der sich über, damals war es ein Winterhalbjahr, erstreckt. 6 lange Wochenenden waren es damals. Mhm. Es sind so circa 120 Unterrichtsstunden. Es geht schon wirklich sehr tief. Man muss bereit sein, sich zu öffnen, auch was auszuhalten. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast es in der Kirchenzeitung gefunden. Heißt es also, die Seelsorge ist in kirchlicher Trägerschaft, die Notfallseelsorge, oder wie ist das organisiert? Gibt es das deutschlandweit? Gibt es das nur in bestimmten Regionen? Wie ist die Notfallseelsorge aufgestellt?
Ja, das gibt mir die Gelegenheit, diesen Begriff Notfallseelsorge so ein bisschen zu modifizieren. Wir können auch sagen Notfallbegleitung. In anderen Bundesländern heißt das Kriseninterventionsteam, KIT. Wir haben hier im Münsterland haben wir die Notfallseelsorge in kirchlicher, in ökumenischer Trägerschaft. Die katholische und evangelische Kirche gibt das organisatorische Gerüst, stellt die Hauptamtlichen, die uns begleiten und die ganz, ganz wichtig für das System sind. Das ist hier im Münsterland typisch. In anderen Bundesländern mag das anders organisiert sein, dass dort die Malteser, das Rote Kreuz oder so die Organisation.
Aber es ist schon eine bundesweite Sache, dass wenn bei Unfällen, bei welchen Gelegenheiten kommt ein Notfallseelsorger, eine Notfallseelsorgerin? Das Geräusch gerade nicht erschrecken. Wir haben noch einen Hund mit dabei, der jetzt gerade nicht mehr so ruhig hier sitzen wollte, wie wir uns das gedacht haben. In welchen Situationen werden Notfallseelsorger, Notfallseelsorgerinnen angefordert? Und wer fordert sie an?
Ursprünglich oder der Auslöser war, ich glaube, es war Rammstein, als dieses große Flugunglück bei der Flugschau war. Da waren ganz, ganz, ganz viele Leute betroffen und man hat gemerkt, es reicht nicht nur, wenn die Rettungskette da ist, wenn die Menschen körperlich versorgt werden, sondern es braucht auch eine seelische Begleitung, einfach für die Menschen da sein, die dann darüber sprechen wollen und um ein Trauma auch zu vermeiden. Notfallseelsorge kommt dann, wenn die Rettungskette geht. Mhm. Angenommen, es passiert ein Unfall, dann wird die 112 angerufen, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst kommt, die machen das, was zu erledigen ist. Geht es im schlimmen Fall um einen Todesfall. Mhm. Und dann rücken die ab, um sich wieder in den Einsatz zu bringen. Und die rücken ab mit einem ganz schlechten Gefühl, weil da Angehörige sind, die dann zurückgelassen werden, die nicht mehr körperlich versorgt werden, aber wo man einfach die Tür zumachen muss und sagen, jetzt sind wir weg. Und die Menschen bleiben da. Ja. Und das macht ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ja. Und so geht es, wenn jetzt zum Beispiel ein Notarzt im Einsatz ist in einer Reanimation, merkt, das könnte böse ausgehen. Die Angehörigen sitzen nebenan. Und dann gibt er seinen Mitarbeitern schon mal einen Hinweis, ruft bei der Leitstelle an, sagt der Notfallseelsorge Bescheid. Mhm. Und dann werden wir alarmiert über die Leitstelle und wir fahren auch nur aufgrund einer Alarmierung der Leitstelle raus. Und dann sind wir bei den Menschen, dann sind wir bei den Angehörigen. Und dann kann der Rettungsdienst, die Feuerwehr, die Polizei, die können in Ruhe fahren. Und wir bleiben dann da bei den Menschen, für die plötzlich nichts mehr so ist, wie es vorher war.
Mhm.
Das Leben hat sich um 180 Grad gedreht und wir sind da und wir sind einfach da.
Mhm.
Und das ist ein Segen für die Menschen.
Und ihr seid da ohne zeitlichen Hintergrund, ohne jetzt zu sagen, ich muss aber dann und dann wieder weg sein. Ihr seid einfach so lange da, bis ihr das Gefühl habt, der Notfall ist jetzt erstmal vorbei, ist er sowieso nicht für die Menschen, ganz klar. Aber bis ihr sagt, ich habe das Gefühl, es ist so weit stabilisiert, dass ich dann guten Gewissens wieder nach Hause gehen kann. Und das kann eine Stunde dauern oder fünf, verstehe ich das
also
richtig? Oder?
So im Schnitt sagt man so 2 Stunden, dann sind wir, dann versuchen wir wieder zu fahren.
Mhm.
Das kann aber auch schon mal 3, das kann schon mal 4 Stunden sein. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht zum Einsatz kommt. Dass die Menschen sagen, wir wollen euch nicht.
Okay. Das wäre eine nächste Frage.
Mir ist es noch nicht passiert,
mhm.
weil die Menschen, denen so etwas passiert ist, wo sich das Leben um 180 Grad gedreht hat, die realisieren oft noch gar nicht die Situation, in der sie sind. Die Seele macht zu, der Verstand sagt, ich will das gar nicht wahrhaben. Und wir sind dann da, um einfach bei den Menschen zu sein, um denen die Gelegenheit zu geben, zu reden. Meine Zauberfrage ist immer, möchten Sie erzählen?
Ja.
Und dann kann manchmal sein, dass gar nichts kommt, dass die Menschen einfach nur da sitzen, weinen, schreien, ganz still sind, alle möglichen emotionalen Reaktionen. Es kann aber auch passieren, oder das ist der Regelfall, dass sie berichten.
Mhm.
Ich verstehe das nicht, ich will es nicht wahrhaben, das kann nicht sein. Und er war doch gerade noch da. Und ich will es nicht, das kann nicht sein. Einfach, sie glauben es nicht.
Ja.
Und indem sie darüber sprechen, kommt es langsam, ganz langsam tröpfelt es in die Seele, in den Kopf rein. Ja, es ist anders.
Durch das Überreden wird es realisiert im
da
Prinzip.
Da wird es realisiert.
Mhm.
Und dann sind die oft so, dass sie überhaupt gar nicht handlungsfähig sind.
Mhm.
Und manchmal ist es so, um sie wieder in die Handlung zu bringen, stelle ich eine Frage, wollen wir mal spazieren gehen? Und durch diese Fragestellung, sie müssen mit Ja oder Nein antworten, entscheiden sie schon wieder was.
Mhm.
Und diese Entscheidung bringt sie wieder in die Wirklichkeit zurück.
Mhm.
Und so Ohnmacht, die sie erfahren haben, die vergeht dann. Ich kann doch etwas entscheiden.
Mhm. Ja, das ist dann wieder dieses selber ins Handeln kommen auch vielleicht. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz, ganz große Anforderungen an den einzelnen Notfallseelsorger, die einzelne Notfallseelsorgerin stellt, weil du dich ja quasi mit jedem Einsatz, nenne ich es jetzt mal, ganz, ganz neu auf die Situation und die Menschen einstellen musst. Da würde ich jetzt noch mal kurz zu der Ausbildung zurückkommen. Und du sagtest ja schon, man muss ein bisschen was aushalten. Muss man das, weil es eben dann auch schon so um konkrete Beispiele geht oder weil es auch einfach an deine Persönlichkeit geht? Also wie wird man in der Ausbildung wirklich auf diese Situation vorbereitet?
Also die Ausbildung, die ist ganz, ganz vielfältig. Ich kann jetzt gar nicht diese verschiedenen Sachen sagen. Es geht ganz viel um Kommunikation, dass wir da vorbereitet werden. Es geht aber auch um Organisation. Und also die Ausbildung, ohne diese gute Ausbildung würde ich mir das nie, nie, nie zutrauen.
Mhm.
Die Ausbildung und das Wissen, dass ich nach jedem Einsatz Supervision habe und dass ich im Einsatz, ich fahre nie in einen Einsatz und habe keinen im Hintergrund. Ich habe immer jemanden von meinen Kollegen im Hintergrund, die ich anrufen kann und kann sagen, wie soll ich mich jetzt verhalten? Oder bitte recherchiere doch mal, was kann ich den Menschen jetzt weiterempfehlen? Manchmal geht es auch darum, dass ein Angehöriger in einer anderen Stadt wohnt, dem die Nachricht auch überbracht wird. Und dann kann ich sagen, bitte schau doch mal, gibt es da auch eine Notfallseelsorge, kann der auch begleitet werden?
Ja.
Ich habe immer jemanden im Hintergrund und kann auch, wenn ich die Situation so einschätze, dass es alleine nicht ausreicht, dass ich alleine da bin, kann ich auch jederzeit Kollegen, Kolleginnen anfordern, die mich unterstützen.
Und diese Kolleginnen und Kollegen, die da zum Unterstützen da sind oder im Hintergrund sind, ist das auch komplett Ehrenamt oder ist das dann, geht das dann ins Hauptamt? Also wie ist da die Aufteilung Hauptamt, Ehrenamt? Also eher so Hauptamtorganisation und gucken, dass alles läuft, dass die Ausbildung organisiert wird und Ehrenamt wirklich dann die Notfallseelsorge im Unfall geschehen oder im Notfall? Wie ist da die Aufteilung?
Wir sind im Kreis Coesfeld, sind wir so circa 30 Ehrenamtliche. Und einige von denen machen den sogenannten Hintergrunddienst. Die haben genau auch eine 24/7-Bereitschaft. Die werden von der Leitstelle angerufen. Die bekommen die Einsatzindikation. Und die schicken uns im Vordergrund, gibt es auch 24/7, schicken uns dann los.
Ja.
Und sagen die und die Indikation, zum Beispiel, es ist ein häuslicher Todesfall da und da.
Ja.
Und dann sehen die, wer ist im Dienst und dann schicken die uns los.
Ja.
Und ich melde mich dann auch sofort zurück. Ja, ich kann sofort fahren. Ich bin, es dauert circa 20 Minuten, bin ich da. Dann melde ich mich an. Ich bin jetzt vor der Tür. Ja. Ich gehe jetzt rein. Und ich weiß immer, ich bin immer in Kontakt mit noch jemandem.
Ja.
Die mich aber auch nicht stören im Einsatz. Mhm. Die rufen mich nicht an und fragen, sondern ich kann dann immer.
Okay, bei Bedarf kannst du Rückfrage oder irgendwie dich, also da nochmal um Hilfe bitten, aber nicht umgekehrt. Also
nein.
Genau. Und ist es ein Hintergrunddienst und die Notfallseelsorge vor Ort, machst du das auch im Wechsel oder gibt es nur Leute für den Hintergrund und nur Leute für an der Front, sag ich jetzt mal?
Es gibt die Frontleute, also wir Notfallseelsorger und einige von den Notfallseelsorgern haben nochmal eine spezielle Ausbildung für den Hintergrund.
Mhm.
Das sind, ich weiß gar nicht, eine Handvoll, die dann den Hintergrunddienst
machen. Okay.
Gerade diese Kombination hat sich als sehr, sehr hilfreich herausgestellt.
Mhm. Und du hattest vorhin gesagt, dass du auch in jedem Einsatz eine Supervision hast. Ist das freiwillig oder wird das automatisch gemacht, dass du dann selber nochmal über das Erlebte sprechen kannst, das verarbeiten kannst und das nochmal dann abschließen kannst auch für dich?
Ich könnte nach jedem Einsatz eine professionelle Supervision haben.
Mhm.
Brauche ich oft nicht.
Mhm.
Wenn ich aus dem Einsatz komme, so üblicherweise, ich setze mich ins Auto und atme erstmal ganz tief durch. Sammle mich, fahr dann nach Hause. Unterwegs telefoniere ich dann über Freisprechanlage mit dem Hintergrund und sage, ich habe meinen Einsatz beendet. Und je nachdem berichte ich dem Hintergrund von dem, was ich vorgefunden habe. Ich habe auch Kolleginnen, die ich jederzeit anrufen kann und mit denen ich besprechen kann, was gewesen ist.
Mhm.
Und alleine dieses darüber sprechen. Das ist meine Art der Supervision.
Mhm.
Und das reicht, oftmals reicht das. Wenn wir größere Einsätze haben, wo wir mit mehreren Notfallseelsorgern da waren, dann gibt es nochmal eine Supervision für alle. Weil das ist dann nochmal, haben wir gut zusammengearbeitet, hat jeder seine Aufgabe gemacht, wie ist es dem Einzelnen gegangen? Das ist dann nochmal wichtig.
Und ist auch oft von der Unfall- oder von der Geschehenslage her nochmal eine andere Sache, wenn mehrere NotfallseelsorgerInnen vor Ort sein müssen dann, ne? Ja,
genau.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist das ja auch ein Ehrenamt wieder. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, einmal Ehrenamt, immer Ehrenamt. hat deine Zeit bei den Landfrauen, konntest du aus der Zeit was mitnehmen in diese Zeit oder in dieses neue Ehrenamt als Notfallseelsorgerin? Hatte ich da schon so ein bisschen Hintergrundwissen gegeben? Oder ja, Hintergrundwissen zu dem Speziellen natürlich nicht, aber konntest du da was von mitnehmen?
Also bei den Landfrauen habe ich ganz viel Kommunikation gelernt. Und nicht nur Kommunikation, sondern auch Krisenmanagement. Ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis. Das ist auch, oder das gibt es in jedem Verband, gibt es Krisen, gibt es Konflikte. Und diese Konflikte zu lösen, da braucht man Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten habe ich bei den Landfrauen gelernt und auch üben dürfen.
Mhm.
Und das kommt mir jetzt natürlich total zugute.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also es ist ja auch das, wo wir alle von profitieren. Wäre ich nicht bei den Landfrauen, wäre ich wahrscheinlich mit Podcast machen überhaupt nie in Berührung gekommen. Und das ist ja einfach was, wo man sich persönlich einfach sehr, sehr weiterentwickelt einfach. Mhm. Und das ist jetzt wahrscheinlich bei der Notfallseelsorge nochmal eine Stufe obendrauf, könnte ich mir vorstellen. Ne? Wenn du sagst, es ist persönlich in der Ausbildung, du musst dich jedes Mal neu einstellen auf neue Situationen. Schaffst du es dann wirklich, du hast gesagt, dein Abschluss dieser Fälle ist, wenn du mit dem Hintergrund nochmal telefonierst, wenn du dich abmeldest, dann nochmal drüber sprichst. Und schaffst du es dann wirklich, das da auch zu lassen oder nimmst du manche Sachen auch mit nach Hause?
Ja, ich nehme die mit nach Hause, weil ich nehme die mit von Computer. Ich schreibe nach jedem Einsatz ein Protokoll. Ein anonymisiertes Protokoll. Also es kommen keine Namen drin vor. Es wird geschildert, wie die Sachlage war. Und natürlich für unsere Statistik brauchen wir die Angaben. Und ich kann dort formulieren, wie es mir gegangen ist, wie ich damit umgegangen bin, wie ich die Situation erlebt habe und was ich tun konnte. Und durch dieses Niederschreiben habe ich schon eine ganze Menge verarbeitet. Das hilft mir. Und wenn ich in den Einsatz gehe, das hat mal einer unserer Referenten in der Ausbildung gesagt, geht mit einem weißen Blatt Papier im Kopf in den Einsatz. Wenn ich die Einsatzindikation höre, Verkehrsunfall mit Todesfolge zu betreuen sind, so und so, dann ist ganz schnell, dass ich mir ein Bild im Kopf male. So und so könnte das jetzt sein. Ich bin ja unterwegs dahin, bin natürlich aufgeregt, nervös, mach mir ein Bild. Nein, ich soll mir kein Bild machen. Ich soll dahin gehen und dann erleben, was passiert mir. Mir begegnet das Leben da.
Ja.
Und nicht irgendwelche Dinge, die ich mir im Kopf vorher ausgemalt habe. Nein, ja. Ich stelle mich auf das ein, was mir dann begegnet. Und darauf reagiere ich. Und das ist vollkommen egal, ob ich da in eine Messi-Wohnung komme, ob ich in eine Villa komme, ob ich an einen Unfallort komme. Ich bin ganz, ganz neutral und reagiere auf das, was gebraucht wird.
Das finde ich jetzt total spannend, gerade dieses Bild mit dem weißen Blatt im Kopf, weil ich mir als eine Frage nämlich auch, oder was ist, wo ich mir auch selber die Frage gestellt hatte, in der Vorbereitung aufgeschrieben hatte, war, macht es einen Unterschied, wenn man auch zum Beispiel mit Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, auch vielleicht unterschiedlichen religiösen Hintergründen, an die antrifft in einer Situation, wie geht man damit um, wird man da auch irgendwie geschult und gesagt, ja, in anderen Kulturen wird mit dem Thema anders umgegangen, könnt ihr darauf reagieren? Da finde ich das mit dem weißen Blatt ganz spannend. Trotzdem haben wir ja auch irgendwie eigene Prägungen und Sachen, die so automatisch ablaufen, ohne dass man es gar nicht will. Gibt es da Unterschiede von der Herangehensweise oder greift dieses weiße Blatt dann wirklich komplett und du kannst dich ganz, ganz neutral einstellen?
Also das weiße Blatt ist ganz wichtig. Ich fülle das weiße Blatt, wenn ich die Wohnung betrete, wenn ich in das Wohnumfeld komme. Ich scanne sofort, hängt da ein Kreuz an der Wand, sind Kinderschuhe da, steht da ein Rollator, um daraus zu schließen, was für Menschen leben hier. Das ist so, damit fülle ich das weiße Blatt. Die Frage nach den anderen Kulturen, anderen Religionen, wir sind komplett unabhängig. Wir gehen zu allen Menschen, ob das Moslems, Hindus, Atheisten, evangelische, katholische, das ist uns vollkommen egal. Wir haben gelernt, wie wir mit anderen Kulturen umgehen. Es geht ganz oft um Verabschiedung. Dann liegt die Tote liegt in der Wohnung und dann muss ich wissen, wenn ich mit Moslems zu tun habe, wie ist da der Ritus, wenn ich mit stark gläubigen Menschen zu tun habe, was ist dann angesagt? Also ich bin auch durchaus in der Lage, eine kleine Verabschiedungsfeier zu machen. Ich muss aber genau gucken, was wollen die Menschen, was brauchen die? Es kann sein, dass die Oma sich von ihrem 90 oder von ihrem Mann, mit dem sie 60 Jahre zusammengelebt hat, dass es der total gut tut, wenn wir den Rosenkranz gemeinsam beten. Es kann aber auch sein, dass die Menschen den Verstorbenen überhaupt gar nicht mehr sehen wollen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ich muss mich auf alles einstellen.
Und dann macht es wahrscheinlich auch keinen Unterschied, ob man jetzt einen männlichen oder einen weiblichen Notfallseelsorger zum Einsatzort schickt oder wird da auch vorher schon geguckt, jetzt, also sagt die Rettungsdienst oder Feuerwehr, sagt dann, wir brauchen jetzt jemanden für die Seelsorge. Wird da schon mal geguckt, ob wirklich männlich oder weiblich besser, sensibler wäre jetzt oder ist das dann auch durch dieses weiße Blatt?
Das weiße Blatt deckt erstmal einiges ab. Was so Grundsätze sind, wenn wir in muslimische Hintergründe gehen, dann gehen wir immer zu zweit, also Mann und Frau. Weil da ist ganz klar, die Frauen trauern anders als die Männer. Das ist ja auch da getrennt. Mhm. Da darf man die Wohnung nie mit Schuhen betreten. Also es gibt so einige Sachen, die man da beachten muss. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass wir zu zweit gehen. Mhm. Wo wir auch immer zu zweit, was Gott sei Dank ganz, ganz selten vorkommt, ist plötzlicher Kindstod. Mhm. Da ist es auch wichtig, dass wir, dass ein Mann und eine Frau gehen. Ich hatte schon mal so eine Anfrage, plötzlicher Kindstod. Mhm. Und die habe ich abgelehnt. Die habe ich abgelehnt, weil uns wurde auch ganz klar in der Ausbildung gesagt, wenn euch ein Einsatz triggern könnte, nicht triggert, sondern triggern könnte, dann lehnt ihn ab. Mhm. Selbstfürsorge steht immer vorne. Mhm. Also man muss erstmal gucken, was kann ich selber aushalten. Mhm. Und wir haben Enkelkinder und da sah ich mich nicht in der Lage, eine Familie zu begleiten, deren Säugling gerade verstorben
ist. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass du auch einfach als Ehrenamtliche sagen kannst, nein, das mache ich jetzt nicht. Das heißt aber dann, dass jemand anders angefordert wird, wahrscheinlich. Das heißt, ihr seid immer mehrere, es geht wahrscheinlich, also du hast ja nicht 24/7 jetzt die ganze Zeit Bereitschaft. Das ist wahrscheinlich schon so, dass du weißt, von Mittwoch bis Donnerstag habe ich Bereitschaft und wirst dann angerufen. Und so ist das dann mit mehreren, die dann auch, wenn du sagst, nee, das geht mir jetzt zu nah, dann kann das jemand anders machen.
Also. Genau. Wir haben immer so Dienste, die 5-6 Stunden gehen am Tag. Und dann trage ich mich, das geht alles wunderbar online alles, da kann ich mich eintragen, dann sehe ich auch, wo sind Dienste besetzt oder nicht besetzt und es kann auch mal vorkommen, dass eine Zeit am Tag gar nicht besetzt ist. Dann wird Alarm ausgelöst, wir sind auch in der Lage, im Südkreis und im Nordkreis Alarm auszulösen, dann kriegen alle eine Anforderung. Und auch wenn ich mich jetzt nicht eingetragen hätte, zum Beispiel heute Morgen war ein freies Fenster. Ich hätte mich jetzt eintragen können, dann hätte der Hintergrund gewusst, ja, Regina ist verfügbar und dann hätte ich auch fahren müssen. Dann hätte ich hier alles stehen und liegen gelassen, aber das wollte ich nicht. Mhm. Dann kann ich auch sagen, bleibt es einfach unbesetzt und wenn jetzt ein Notfall wäre, dann würden alle alarmiert und es kann durchaus sein, dass eine Kollegin zu Hause ist, die sich aber nicht eingetragen hat. Mhm. Und, weil manchmal, wenn der Dienst um 19 Uhr anfängt und ich mein Sport geht bis 19 Uhr, dann bin ich noch nicht zu Hause und trage ich mich auch nicht ein, wenn ich nicht die ganze Zeit verfügbar bin. Aber ich wäre dann hinterher doch dann eine halbe Stunde später erreichbar und dann erreicht mich der Vollalarm.
Also schon sehr gut organisiert, dass immer jemand erreichbar ist, aber schon auch mit Flexibilität für die Ehrenamtlichen, dass sie es auch gut schaffen können. Dann einfach.
Große Flexibilität und es ist immer gewährleistet. Also es gibt vielleicht mal einmal im Jahr, dass wir einen Einsatz ablehnen müssen.
Okay.
Aber es wird immer irgendwie Rat gemacht und dass jemand kommt. Hm. Was natürlich ist, es ist ganz wichtig, dass wir zeitnah da sind, dass wir sofort in den Einsatz kommen. Mhm. Aber trotzdem haben wir Fahrzeiten. Wenn ich im Einsatz bin und ich bin an der südöstlichen Ecke vom Kreis Coesfeld, bis ich im Nordkreis bin, ist eine ganze Stunde. Mhm. Und wenn ich im Dienst bin, wenn ich Bereitschaft habe, dann sagt mir mein Hintergrund, ja, fahr los. Aber ich gucke erstmal, ob im Nordkreis da jemand ist. Und dann kann es auch durchaus sein, dass ich auf der Autobahn dann umdrehe. Mhm. Und dann fahre ich wieder nach Hause, dann war es halt nicht. Ja, aber ein anderer ist dann eher da. Und uns geht es um die Menschen, denen ganz kurzfristig geholfen wird.
Mhm. Eine letzte Frage vielleicht noch. Du hattest vorhin gesagt, dass du noch nicht erlebt hast, dass die Menschen in Not einen Einsatz abgelehnt hätten. Hört man hinterher noch mal was von den Menschen? Oder ist es wirklich mit dem Moment vorbei, wo ihr die Wohnung verlasst? Oder gibt es was zurück, dass sie einfach sagen, es hat mir geholfen oder es war gut, dass sie da waren?
Da sprichst du ein spannendes Thema an, weil für uns ist es immer sehr tricky, wann verabschieden wir uns? Weil wir können die Situation ist, wie sie ist. Und wann ist der Punkt, wo wir gehen können, wann wir die Menschen nicht alleine lassen können.
Ja.
Und das ist dann, wenn sie wieder in der Handlung sind, wenn sie im Hier und Jetzt sind, wenn sie aktiv selber Dinge regeln können, wenn das familiäre, das soziale Umfeld greift, wenn die da sind, dann gehen wir. Und oft erfahren wir eine ganz, ganz, ganz große Dankbarkeit, dass die Menschen in ihrem Leid, in ihrer Notsituation so dankbar sind und sich so herzlich bei uns bedanken. Das ist manchmal schon, ja, es ist schon manchmal peinlich, aber es ist einfach auch ihre Art, dann in der Situation zu handeln. Wir hinterlassen keine Telefonnummer. Wir haben ein Namensschild, die kennen uns mit Namen, aber in der Regel wird er überhaupt gar nicht realisiert. Wir sind in dem Moment da und der Moment ist wichtig. Wir hinterlassen Informationen, wir können ihnen weitere Adressen geben, dass sie dann weiter wissen, wo sie sich Hilfe holen können. Aber wir hinterlassen keine Telefonnummer, wir sind nicht weiter für die Menschen erreichbar. Und in der Regel hören wir auch gar nicht, was weiter passiert. Manchmal sehen wir eine Todesanzeige in der Zeitung, lesen einen Bericht in der Zeitung. Das bleibt aber alles unkommentiert und das bleibt bei uns. Und das, was die Menschen uns erzählen, ist höchst vertraulich. Wir unterliegen der absoluten Schweigepflicht. Wir sagen auch, wir geben auch der Polizei, wenn die uns fragt, geben wir keine Auskunft. Wir sind da wirklich absolut wie Seelsorger. Sind wir verschwiegen.
Ja, für die Seele da und nur da,
für den Mensch.
Ja. Ja, danke, Regina, für diesen wirklich tiefen Einblick in ein sehr spannendes und sehr herausforderndes Ehrenamt, kann ich mir vorstellen. Ich kann mich dir da aber auch sehr gut vorstellen, dass du das gut machst und gut ausfüllst. Um nochmal den Bogen zu den Lebensphasen zurückzuschlagen, über die wir am Anfang und auch in der ersten Folge mit dir gesprochen haben. Hast du einen Rat für alle Leute, die vor einer neuen Lebensphase stehen? Was können sie tun, um die anzugehen?
Erstmal ist es sehr, sehr individuell. Es gibt nichts Allgemeines. Mein Rat ist, ganz bewusst da reinzugehen. Auch bewusst in so eine Phase zu gehen. Ich schau mal, was passiert. Aber das ganz bewusst zu tun. Und vielleicht sich hinzusetzen mit einem großen Blatt Papier und mal zu überlegen, das Jahr 2035, wenn ich jetzt im Jahr 2035, wenn ich mich da rein versetze, auf was möchte ich gerne zurückblicken? Was könnte mir passiert sein, auf das ich gerne zurückblicken möchte? Das hilft, kann helfen, um Entscheidungen zu treffen. Ganz bewusst in die Situation reingehen. Ich meine, wir haben es nie in der Hand. Es kann immer was passieren. Wir haben auch eine ganz große Wirkmacht durch unsere Gedanken, durch unsere Einstellungen und durch unser Handeln.
Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Worauf möchte ich zurückblicken können? Was möchte ich erlebt haben? Ja, das ist ein schöner Gedanke. Danke dafür und danke für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.